beim Johannesevangelium, also beim Evangelium über Jesus, gehört sein Evangelium nicht zu diesen synoptischen Evangelien, Markus, Matthäus und Lukas, die ziemlich viele ähnliche Geschichten haben, unterschiedliche Bausteine, und wo man sagt, gut, die haben wahrscheinlich voneinander abgeschrieben, was aber nicht schlimm ist, weil jeder so auch seine Zielgruppe hat, für die er das Evangelium einfach nochmal geschrieben oder bestätigt hat, während Johannes da mit einem ganz anderen Ansatz heranging und das Johannesevangelium mit ganz anderen Worten angefangen hat. Er hat so einen Hymnus am Anfang gemacht, wo es heißt, am Anfang schuf Gott das Wort, und das Wort war bei Gott. Er bringt viele Gleichnisse von, wer ist Jesus? Er sagt, ich bin, diese ganzen Ich Bin-Gleichnisse, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, ich bin, es kommt immer wieder her, wo ist der Ursprung und was ist die Reaktion daraus? Oder wenn ich der bin, was bedeutet das für euch? Das Johannesevangelium hat ja auch eine Geschichte von Jesu, von seinem Dienst, von seinem Leiden. Geht ein Stück weit, hat einen Anfang und ein Ende, geht chronologisch. Bei der Offenbarung, mich hatte mal ja meine Religionslehrerin ganz schön mundtot gemacht, war wahrscheinlich auch notwendig, weil ich habe immer den Religionsunterricht mit meiner Besserwisserei gestört. Und dann hatten wir eine Diskussion und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, aber in der geheimen Offenbarung steht aber, also ich komme aus der katholischen Kirche heraus, bin so geprägt, katholische Religion, in der geheimen Offenbarung steht da dies und jenes. Und dann sagte sie zu mir, warum heißt die Offenbarung geheime Offenbarung? Heute weiß ich, die heißt gar nicht geheime Offenbarung. Aber so wurde es uns überliefert und dann sagte ich, keine Ahnung. Weil wir jetzt darüber nicht reden. Das soll geheim bleiben. Bei der Offenbarung hat Johannes eine unheimliche Schau ins Übernatürliche, ins Zukünftige. Und wir staunen, welche Bilder er verwendet. Und hier bei dem Johannesbrief, der ja nur ein paar Kapitel hat, und wir sind ja schon seit einigen Wochen dran, diesen Johannesbrief durchzukauen und merken, der Johannes dreht sich immer im Kreis und er tut die gleiche Sache, gerade nochmal sagen und nochmal sagen, als wäre er abends eingeschlafen über dem Federhalter und am nächsten Morgen gerade nicht mehr wusste, was er geschrieben hat, gerade nochmal das Gleiche geschrieben hat. So ungefähr kommt es uns vor. Oder ist da vielleicht auch eine gewisse Dringlichkeit, dass er beim Kreisen sagt, es muss der eine Punkt, den müssen doch die Menschen endlich begreifen, an die ich diesen Brief schreibe und vielleicht auch durch die Jahrhunderte durch bis nach Babenhausen hinein. Irgendwann müssen sie es doch mal checken, was da steht. Das Schöne ist, als Predigtvorbereiter hat man viel mehr vom Text und also das ist ja so begrenzt, was ich euch jetzt rüberbringen kann. Das heißt, ich bin der, zu dem das Wort am meisten predigt. Dann denke ich, okay Gott, was hat es mir zu sagen? Wo bin ich dann in der Herausforderung, Veränderung für mich anzustreben? Und drum mache ich euch auch Mut, wenn mal die Gelegenheit sich bietet, im Hauskreis jemand gefragt wird, magst du mal ein Thema vorbereiten oder ähnliches? Mach's. Du kriegst viel mehr von dem Text mit, wenn du selber dich mal auf eine Andacht einlässt, mal vorher den Text sacken lässt, um dann auch zu sagen, was ist das, was dir wichtig geworden ist, um rüberzubringen. Wir wollen den Text mal im Zusammenhang lesen, und zwar aus 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 24. Und zwar heißt es da, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wenn wir die anderen Gläubigen lieben, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Wer seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder das ewige Leben in sich trägt. Wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder geben. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Hieran erkennen wir, dass wir in der Wahrheit leben und Gott voller Zuversicht begegnen können, selbst wenn unser Herz uns verurteilt, denn Gott ist größer als unser Herz und er weiß alles. Liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Und wir werden von ihm bekommen, was immer wir erbitten, weil wir ihm gehorchen und tun, was ihm Freude macht. Und so lautet sein Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm und Gott ist in ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Soweit der Bibeltext. Wir wollen jetzt reintauchen und uns verschiedene Aspekte anschauen. In Vers 11 hieß es, das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Die ihr von Anfang an gehört habt. Ich habe euch gesagt, Johannes hat ein ganz besonderes Augenmerk auf den Anfang. Anfang, das heißt, da fängt was an. Etwas, was vorher nicht da war, fängt an. Da haben wir, und das ist interessant, dieses Wort Anfang kommt vielleicht 50 Mal, 60 Mal in der Bibel vor. Allein im Johannesbrief, bis zu diesem Stelle in Kapitel 3, Vers 11, benutzt Johannes dieses Wort Anfang schon 8 Mal. Das ist doch der Hammer. Da bin ich drüber gestolpert und dachte, warum sagt er immer was vom Anfang? In 1. Johannes 1, Vers 1 heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir gesehen haben und mit unseren Augen betrachtet haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. 1. Johannes 2, Vers 7, ihr Lieben, ich schreibe euch das nicht ein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr von Anfang an gehabt habt. 1. Johannes 2, Vers 13, der von Anfang an ist, 1. Johannes 2, Vers 14, der von Anfang an ist, 1. Johannes 2, Vers 24, was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch, denn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt. Wisst ihr, was Anfang bedeutet? Anfang, auch Beginn genannt, ist der zeitliche oder räumliche Ausgangspunkt eines Vorganges oder einer Sache. Und dabei kann es sich um einen einmaligen Neuanfang als auch um einen wiederholten Anfang handeln, wie zum Beispiel Jahresanfang. Es gibt manche Menschen, die tun sich zu Beginn eines neuen Jahres einiges vornehmen. Zum Jahresanfang. Wir fangen mit was jetzt an? Ein Anfang kann mehrere Folgen haben. Das Gegenteil zum Anfang ist das Ende oder der Schluss. Jedoch muss nicht jeder Anfang zwangsläufig zu einem Ende führen. Zudem kann ein Ende auch aus mehreren Anfängen resultieren. Das sind jetzt noch nicht philosophische Sachen, die ich mir jetzt so zusammengeschrieben habe. Da hat mir jetzt Wikipedia dazu geholfen. fand ich aber hochinteressant. Ein Anfang kann mehrere Folgen haben und es kann sein, du fängst mit was an und es passiert nichts weiter. Du tust dir einen Vorsatz zum neuen Jahr machen und daraus, das bedeutet gar nichts. So wie jemand schon mal gesagt hat, wenn ein Prediger seine Uhr nimmt und so neben sich auf die Kanzel zu legen, fängt er ja mit was an. Da fragte dann mal ein Kind, die Mama nebendran, was bedeutet es eigentlich, wenn der Prediger seine Uhr nebendran legt? Dann sagt die, überhaupt nichts. Weil er sich zwar was vornimmt, aber das versandet. Vornimmt nicht länger als eine halbe Stunde zu predigen, aber es ist dann vorgenommen, aber nichts weiter passiert. Und es gibt einen Schweizer Philosophen, Emil Angern heißt er, hat unter anderem Philosophie und Theologie studiert gehabt, war an verschiedenen Lehrstühlen, unter anderem auch an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und der sagt, nach seiner Auffassung kann der Anfang auf drei verschiedene Weisen erfahren werden. Und mir hat sein Aspekt sehr gut gefallen. Und zwar erstens, Anfang bedeutet als Eröffnung eines Freiraums. Hey, Anfang bedeutet Eröffnung eines Freiraums. Kann aber auch sein, dass Freigeben von Möglichkeiten. Mit dem Anfang gibst du einen Freiraum von Möglichkeiten. Jetzt sehen wir das mal aus der Perspektive Gottes heraus. Gott sagt, am Anfang schuf Gott. Und während in dich hinein was gelegt ist, an diesem Anfang heißt es, da ist ein Freiraum geschaffen. Es sind Möglichkeiten geschaffen. Und sein drittes ist, als Einsetzung einer herrschenden Gewalt. Das wissen wir jetzt zum Beispiel aus der Politik oder auch, aus der hohen Politik oder aus der Monarchie. Bei der Politik ist so, nur weil jemand gewählt ist, ist er noch nicht Bürgermeister, sondern der muss dann eine Amtseinführung passieren. Und mit dieser Amtseinführung beginnt sein Amt. Dann ist er am Anfang seines Amtes. Bei einem Thronfolger, selbst wenn der alte König gestorben ist und der Thronfolger ist noch nicht eingeführt, beginnt sein Reich noch nicht und seine Regentschaft. Gott hat etwas in dich und mich am Anfang hineingelegt. Als er mit seinem Wort sprach, mit seinem Ohren würden wir sagen, Gott sprach und es wurde, sind Dinge geschehen. Dort, wo wir an den Punkt gekommen sind, dass wir von unserem alten, bisher sündigen Leben umgekehrt sind, weil wir begriffen haben, ich bin ein Sünder, ich habe Fehler gemacht und ich brauche die Gnade und Vergebung Gottes, war für uns ein Anfangspunkt gesetzt. Leute, da ist eine leere Spielwiese, es ist alles frei und es ist alles in dich hineingelegt, jetzt in diesem freien Feld zu laufen, in der Berufung, in den Verheißungen Gottes. Und was machen wir manchmal? Entweder wir gehen nicht vorwärts oder wir machen sonst was, gehen auf anderen Wegen, aber nicht dort, wo Gott ein freies, also Raum zur Entfaltung gegeben hat. Und dann heißt es in Vers 12, ich gehe nochmal, damit wir den Vers 13 ja nicht vergessen. Das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Wir sollen einander lieben. Hey, das ist eine Anfangsbotschaft gewesen. Und wie merke ich doch, wenn ich zu Jesus gekommen bin, wenn ich unterwegs mit Jesus bin, dass ich diese Anfangsbotschaft wie vergessen habe und merke, aber der geht mir trotzdem sowas auf den Keks. Und ich, also, oder die, und da bäumt sich was in mir auf. Und wenn die kommt, dann kann ich nicht. Ich dachte früher immer, das ist Kindergarten, wenn ich solche Sachen gehört habe, bei Freunden, mit Hochzeiten, mit Sitzkonstellationen. Und dann war es so, ja, jetzt sind wir in der Spannung, wir wollen heiraten, aber wenn, weil meine Eltern sind getrennt und wenn sie dann mitkommen, dann kommt er nicht. Und auf einmal wird diese Patchwork-Situation zu einem riesen Problematik und das Ehepaar wird schier, also dieses junge Ehepaar wird schier zerrissen. Also jetzt will ich hier mal was sagen. Ihr, die ihr mit Jesus unterwegs seid, seid keine solchen Erbsenzähler, dass ihr eure Befindlichkeit davon abhängig macht, wer wann kommt, dann komme ich nicht. Wenn eure Kinder heiraten, dann kommt ihr, dass es klar ist. Und dann ist völlig egal, wer da ist oder wer nicht da ist. Das will ich jetzt mal hier gesagt haben, weil es echt ein wichtiger Aspekt ist. Es steht uns nicht zu sagen, ich lasse die Party platzen, weil meine Befindlichkeit gibt es nicht her. Hier sagt Johannes, was er am Anfang angehört, liebt einander. Und das macht echt wow. So ihr wisst, der Bauchschlag gilt jetzt mir auch, weil was sollen meine Kinder für Dinge mal machen? Will ich mich an mein eigenes Wort halten und sagen, da komme ich einfach. Ich esse da, was geht, und ich trinke da, was geht, und helfe da, was geht. Was von Anfang an, weil wir sollen nicht wie Kain sein, Vers 12, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren und die seines Bruders aber gerecht. Das finde ich ein Hammer. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wenn wir nämlich die Story aus 1. Mose 4 lesen, dann ist ja Adam und Eva, Erstgeborene ist Kain, dann kommt Abel, Abel ist der Zweitgeborene. Und was passiert da nach einiger Zeit in 1. Mose 4, Vers 3, habt ihr ja da, genau. Nach einiger Zeit opferte Kain dem Herrn einen Teil seiner Ernte. Wir müssen jetzt verstehen, bis dahin ist Kain noch nicht negativ in Erscheinung getreten in der Bibel. Das heißt, das Erste, was wir wirklich über Kain erfahren, wir lassen uns davon nicht stören, wir sagen, wir freuen uns, dass Sie Kinder haben, dass ihr Kinder habt. Genau. Und der Kain ist bis dahin nicht negativ in Erscheinung getreten. Und das Erste, das Erste, was wir über ihn lesen, ist, dass er Gott opferte. Das finde ich mal ein interessanter Aspekt. Das Erste, was über Kain wirklich zu lesen ist, ist, dass er Gott opferte. Und auch Abel opferte ihm von dem Erstgeborenen erstgeborenen Lämmern aus seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah wohlwollend auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer jedoch wies er zurück. Da wurde Kain sehr zornig und blickte grimmig zu Boden. Warum bist du so zornig, fragt der Herr ihn. Warum blickst du so grimmig auf den Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen, wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf, sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst herrschen. Der Johannes sagt, wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, bis zu diesem Mord an seinem Bruder erkenne ich nach offensichtlicher Handlung nichts, was er Böses getan hat. Gut, der war halt enttäuscht, weil sein Opfer jetzt nicht so angenommen wurde wie das von seinem Bruder. Das ist aber verständlich, geht doch jedem von uns zu. Wenn ich ein Bild malen würde und meiner Mama und die sagt, was ist denn das für ein Geschmier? Und zu dem anderen, was jetzt nicht wirklich besser aussieht, oh, ist das toll, danke. Da wäre ich als Kind sauer, dann wäre ich doch klar, dass ich das Bild vom anderen zerreiß. wenn ich was für Jesus mache. Mit der aufrichtigen Herzen sage, oder wenn ich was mache für Jesus, vielleicht große Geldmengen spende, viel Zeit in die Gemeinde investiere oder was auch immer du an Dinge schon gemacht hast. Und es dankt dir niemand, du hast das Gefühl, nicht mal Gott dankt mir dafür. Was macht es mit deinem Herzen? Was habe ich schon mitbekommen? Das sagte jemand mir mal so ganz, belämmert. Und er sagte, ey, ich habe mich in eine Person über Jahre hineingegeben. Ich habe den geholfen, ein Auto zu besorgen. Ich habe den Rasenmäher repariert. Ich war einfach immer da. Ich habe denen von Jesus erzählt und die haben immer gesagt, oh, danke, ist okay. Und irgendwann nach Monaten oder Jahren kommt die Frau, die Frau war das, auf mich zu und sagte, stell dir vor, den und den habe ich kennengelernt und der hat, und das war so genial, hat mich mitgenommen auf zu irgendeinem Gottesdienst und da habe ich mein Leben Jesus gegeben und das war so cool und ich bin der so dankbar, was die gemacht hat. Und dann sagt er, hey, und ich habe mir da echt die Hacken wund gelaufen, das hat mich finanziell echt was gekostet. Und ich konnte, also mir dankt sie nicht für all das, was ich gemacht habe. Völlig nachvollziehbar. Und das ist die Frage, sind wir Kains oder sind wir Abels? Als ein Kain regt dich das echt auf und du bist sauer mit Gott und du sagst am Ende dann, wofür das Ganze? Wo bleibt der Dank für mich? Und versuchst aus Neid das vom anderen kaputt zu machen. Wir sollen nicht sein wie Kains. Und dann ist nämlich ein ganz hochinteressanter Aspekt, den wir so vielleicht nicht bedenken. In Vers 13, wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Kain war es, der den Abel gehasst hat, aber von Abel lesen wir nicht, dass er Kain gehasst hat. Das heißt, bist du in der Aufrichtigkeit vor Gott, bist in Beziehung mit ihm und der Segen Gottes ist auch sichtbar, dann ist doch klar, dass das Neid auf dich zieht. So, das heißt, wenn du jemand bist, der sagt, ich möchte aber mit den Menschen um mich herum gut auskommen, möchte da friedliche, angenehme Atmosphäre haben, das geht nur im Verleugnen deines Glaubens und deines Ursprungs. Woher kommt es, dass dir auch Dinge gelingen? Und wieso bist du nicht sauer, wenn Dinge dir nicht gelingen? Und dann regen die sich auf. Das heißt, wenn sich Menschen über uns ärgern, jetzt nicht, weil ich Sachen versemmel, nicht, weil ich jemanden die Vorfahrt genommen habe, nicht, weil ich wegen Lärmbelästigung meinen Nachbarn gestört habe, sondern weil ich einfach nur Christ bin, weil ich zu den frommen Spinnern gehöre, die sonntagmorgens in die Gemeinde gehe, weil ich immer wieder mal einen positiven Spruch auf den Lippen habe und nichts halte von all dem Quatsch von Niederträchtigen oder vielleicht sogar von schmutzigen Witzen und mich da fernhalte, dann ist es klar, dass Leute dich ablehnen. Und dann ist auch deutlich, wer die Gesinnung Kains in sich trägt und wer die Gesinnung Abels in sich trägt. Wenn wir das natürlich auf die Spitze treiben, dann müssten wir sagen, also Leute, ein Kain lebt aber länger wie ein Abel. Als Kain lebst du einfach länger als Abel. Das aber nur menschlich gesehen. Auf die Ewigkeitsperspektive ist es für den Abel echt besser gewesen. Auf die Ewigkeitsperspektive. Also, wenn wir die anderen Gläubigen lieben, heißt in Vers 14, beweist dies, dass wir vom Tod zum ewigen Leben durchgebrochen sind. Wer aber die Brüder nicht liebt, der ist immer noch Wer die Brüder nicht liebt, der ist immer noch tot. Ich mache uns wirklich Mut, dass wir da unser Herz immer wieder neu überprüfen und sagen, gibt es jemanden, der mich echt aus der Haut fahren lässt, weil er mich ankickst, weil das ist so eine miese Person und er tut mich immer wieder ärgern, aufstacheln und dann flippe ich irgendwann aus und dann merkt man, offensichtlich schreibt Johannes uns in unsere Herzen hinein, hey, was ihr am Anfang gehört habt, das soll auch über die Zeit bei euch noch Fundament und Tragweite haben. Ich mache jetzt einen Sprung und gehe jetzt in den Vers 18. Da heißt es, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Es ist eigentlich nicht anders, wie es Jakobus 1 sagt, oder es ist eigentlich genau das Gleiche, nur anders ausgedrückt, was Jakobus in seinem ersten Kapitel schreibt, im Vers 22. Aber es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören. Ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch selber. Wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Vielleicht müssen wir uns da auch jeder von uns und ich zu allermeist Gedanken machen, wenn es diese Person gibt, die mir echt auf den Keks geht. Wie kann ich nicht nur von den Lippen her bekennen, Herr, ich liebe die Person, aber wehe, die kommt mir unter die Augen, dann fahre aus der Haut, sondern was muss ich verändern, um da diese Veränderung auch zu haben und zu erleben, dass unser Tun das unterstreicht, was wir bekennen. Wir machen gerade echt auch als durch diesen Church-Life-Prozess, den wir als Gemeinde letztes Jahr im Dezember angefangen haben, wo wir uns ja einfach mal schauen, wie ist unsere interne Organisation, wie ist die Außen-Innenwirkung, wie ist unser Zwischenmenschliches, haben wir echt auch gemerkt, ey, wir als älteste Gemeindeleitungsvorstand, wir haben uns in den letzten 9 Jahren immer wieder echt gerieben auch. Ist auch, meine, ist in jedem Verein, da gibt's die einen, die sagen, wir machen so, die anderen sagen, wir machen so. Und dann kann man sich da auch, gibt man sich auch leidenschaftlich rein. Und da haben wir echt gemerkt, das ist ja auch menschlich, das gehört dazu einerseits. Und wir sind manchmal an einem Punkt gewesen, auch mit den Diakonen, dass der eine oder andere für sich vielleicht dachte, wisst ihr was, macht es allein, macht es ohne mich. Und wir sind echt dankbar. Und das ist ein Prozess, der ist jetzt auch über Jahre gegangen, wo wir nochmal wie einen Schlussstrich gezogen haben, gesagt haben, von jetzt ab erinnern wir uns nicht mehr an Dinge, die in der Vergangenheit liegen oder lagen. So, wir fangen neu an. Anfang. Merkt ihr, was das Tolle ist? Ein Anfang. Wir haben gesagt, hinten das Feld schneiden wir für uns ab. Die Erinnerung mag da sein, aber das wird nicht mehr als Argumentation benutzt. Und wir gehen nach vorne. Und ich kann euch sagen, so besonders ist auf einmal Begegnung und wertschätzend, wo wir bis dahin schon gesagt haben, wir sind alles Diener Gottes, wir wollen das Beste für Jesus machen, jeder von uns hat Ideen. Manchmal presche ich nach vorne, mein Kopf ist voller Ideen. Wir müssen sondieren, was passt für die Gemeinde und wo überfordern wir uns nicht oder wo müssen wir trotzdem auch mal die Herausforderung annehmen. Und dafür ist ja ein Team wichtig. Und das in der Form zu erleben, muss ich einfach sagen, Leute, ich bin dankbar, dass wir unserer Beziehung da einen neuen Anfang gesetzt haben. Die war nicht grottenschlecht, es war nicht voll daneben. Und vielleicht ist das manchmal auch das Gefährliche, dass die Beziehung ja nicht unbedingt gut sein muss, aber auch nicht schlecht und drum belassen wir's. Aber will nicht Gott unsere Herzen erneuern, dass die Beziehung gut wird? Ist nicht er daran interessiert? Wir sollen nicht nur davon reden, unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis sein. Vers 21, liebe Freunde, wenn unser Gewissen rein ist, können wir mit Zuversicht und mutig vor Gott treten. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen. Ist es nicht genau das, was Gott auch Kain gesagt hatte, als er sagte, warum blickst du so grimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf, sie will dich zu Fall bringen. Also, warum haben wir Begegnung mit Menschen, die uns schwerfallen? Warum haben wir Begegnung mit Menschen, die auf den Mond schießen können? Warum passiert es auch, obwohl ich doch Christ sein möchte, mein Leben Jesus anvertraut habe und doch mit allen Menschen einigermaßen gut auskommen will? Warum passiert es trotzdem? Ganz einfach, weil die Sünde uns zu Fall bringen mag. Möchte mal gucken, ab welchem Punkt kriege ich den auf die Palme? Im Freibad, ihr kennt es. Als junger Kerl, wir sind immer so gesprungen vom Sprungbrett, dass wir die Mädels nass gemacht haben. Und dann haben die immer gekrischt und das war super. Und die haben sich total drüber geärgert, aber sind nicht weggegangen. Und dann haben wir das wieder probiert. Ich habe dann die Lust verloren, wenn die einfach weggegangen sind. Und dann dachte ich, jetzt ist ja langweilig da irgendwie. Oder kennt ihr das, jemand reinschmeißen zu wollen? Und wenn einer sagt, okay, dann schmeiß mal rein, dunk mich runter. Irgendwann verlierst du die Luft auch, aber den Spaß. Und das ist, dass die Sünde versucht, uns zu Fall zu bringen. Das heißt, früher oder später hofft sie, das bei jedem zu erreichen. Und ich glaube, dass Gott mit uns auf eine Reise macht, dass sie sagen, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass mir das völlig egal ist. Aber Jesus, mit dir lerne ich jeden Tag das länger auch auszuhalten und irgendwann vielleicht an dem Punkt zu sein, dass ich mich gar nicht davon provozieren lasse. Und so, in Vers 23, so lautet sein Gebot. Joachim hat das übrigens heute Morgen ja schon in der Einleitung gehabt. Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und zweitens einander lieben, wie er es uns aufgetragen hat. Matthäus 22 heißt es ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot und ein weiteres, genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also, an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es aufgetragen hat. Es fällt uns ziemlich leicht, spätestens, ich war ganz frisch in Babenhausen angekommen, habe mich bei dem damaligen Bürgermeister vorgestellt und dann hatte er so gefragt, na, wie sieht denn das aus vom Querschnitt her, was für eine Schicht ist Ihre Gemeinde? Und auf einmal habe ich festgestellt, obwohl ich selber kein Abitur habe, die Mehrzahl der Leute, die so in unserer Gemeinde sind, sind Abiturienten oder Intellektuelle, also Menschen, die nachdenken können, die einen Kopf haben Also zumindest von unseren jüngeren Leuten, junge Generation. Und dann war es so, dann ist mir aufgefallen, hey, von so vielen Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, die, wenn sie wirklich auf einmal merken, es muss was dahinter geben. Die Welt ist so komplex, der Grenzbereich zwischen Leben und Tod, zwischen Nordpol, wo wir denken, wir haben ja Wetterkapriolen, weil wir hier 15, 18 Grad am 17, 18 Dezember haben, was ja für uns die total, ist ja echt Wahnsinn. Aber dass wir am Nordpol in der kältesten Sphäre vielleicht minus 60 Grad maximal haben und dass das heißeste in der Wüste so maximal 60, 80, 90 Grad ist, im Wüstenbereich und dazwischen, wenn man das Spektrum kennt zwischen wie kalt man menschlich was machen kann und wie heiß man menschlich was machen kann, dann ist es der Wahnsinn, was für ein minimaler Toleranzbereich ist. Und wenn ich denke, wir manchmal an einem kühlen Abend bei 18 Grad, da sitzen wir im T-Shirt noch draußen und gestern in Frankfurt auf der Zeil sind die Leute mit Wollmütze und Handschuhe und so beim Glühweinstand gestanden und dann denkst du so, wie minimal ist der Toleranzbereich, wo wir uns wohlfühlen? Und da musst du denken, boah, Gott, da muss es einen Gott geben, der dieses geschaffen hat. Und hier sagt der Text, wir sollen den Namen an Glauben und lieben wir uns selbst. Ich weiß zwar nicht mehr, wie ich auf das Intellektuelle kam, ist ja egal, können wir auch rausschneiden fürs Internet. Wer die Gebote Gottes befolgt, der lebt in Gemeinschaft mit ihm, Gott ist mit ihm. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. Ich glaube, der Gedanke war der, nicht, weil wir naive Märchen und Kinderstundenhörer sind, sondern weil wir mit unserem eigenen Herzen, unserem eigenen Leben erfahren haben, ohne Gott können wir gar nichts. Aber mit uns beginnt ein neues Spielfeld, eröffnen sich Möglichkeiten. Es ist ein Anfang da für Veränderung. Und da möchte Johannes zu ermutigen und es darum kreist sein ganzer Brief. Sag, wenn ihr es doch schon von Anfang an gehört habt, dann bleibt doch dabei, bleibt in der Gnade und bleibt in der Bereitschaft. Genau, viele Menschen, die bleiben an dem einen Punkt stecken, ich glaube zwar an Gott, weil ich glaube, dass ich Rettung brauche, aber mit meinem Nächsten habe ich es nicht so. Der Sohn eines ehemaligen Gemeindeleiters, einer Heimatgemeinde, wo ich her bin, das war so ein Kerl, der war wie nicht gemeindekompatibel. Der hatte eigentlich auch so zu verstehen gegeben, mit Gott habe ich kein Problem, aber mit euch als meinen Nächsten, drum kann ich hier nicht in Gemeinde kommen. Und das ist schon echt herausfordernd zu denken, ja, aber dann hast du die eine Lektion zwar gelernt, dass es einen Gott gibt, aber die zweite Lektion nicht, dass er dein Herz verändern möchte. Und ich möchte jetzt einen kleinen Augenblick Raum geben, dass wir an dem Punkt jeder für sich mal reagieren kann, in sich gehen kann und mal hören, Mensch, Gott, können wir auch Menschensohn sagen, nur Jesus, wo habe ich vielleicht das erste begriffen, es gibt einen Gott, der rettet, aber ich noch nicht ergriffen, dass er doch mein Herz verändern mag, dass ich, soweit es an mir liegt, echt mit den Menschen fair, aufrichtig und mit einer Willkommenshaltung umgehen kann. Und wenn wir an dem Punkt sind zu sagen, ich kann das aber nicht, dann müssen wir uns nicht verdammen, ist kein Problem. Für Gott ist es kein Problem. Weil er alles, was wir ihm bringen und wo wir ihn bitten, dass er es verändert, das nimmt er gern entgegen. Gott hat sich noch nie versprochen, er hält sein Versprechen. Lass uns einen Augenblick Ruhe haben. Jesus, ich weiß nicht, ob ich für alle reden kann, aber ich kann für mich reden und ich weiß, wie leicht ich angekickst bin und Menschen mir echt auf den Keks gehen und ich sie nicht lieben kann und will. Und weil ich mich dann denen entziehe, merke ich schon gar nicht mehr, dass da aber eigentlich nur was ist, was du gern heilen und verändern möchtest. Ich danke dir, Jesus, dass du uns dann durch solche unangenehme Situationen immer wieder dran erinnerst, da ist noch was ich dir wegnehmen möchte. Und ich möchte dein Herz verändern. Jesus, ich will dir mein Herz geben und ich möchte das, was ich schon von Anfang an erfahren habe, bedingungslose Liebe, Gnade von dir, möchte ich anderen nicht vorenthalten. Und ich bete dich, dass du mich zu fähig machst, Menschen echt zu lieben. Menschen zu lieben, bei denen es mir wirklich schwerfällt. Dank dir für zukünftige Gelegenheiten, dass du mir vielleicht auch heute wieder eine Gelegenheit schenkst, um morgen mich daran zu erinnern, um dann Veränderung zu erleben. In Jesu Namen. Ich danke dir für meine Geschwister, für alle, die hier sind. Halleluja. Amen. Ja, und vielleicht bist du aber an dem Punkt, dass du sagst, ich habe aber Gott noch gar nicht als Retter, Herrn und Retter erlebt und angenommen. Ich habe gar keine Beziehung zu ihm. Und was du jetzt sagst, ist zwar so interessant, aber mir fehlt eigentlich der erste Schritt. Da möchte ich dir Mut zusprechen und sagen, hey, Gott ist da, er hat sein Sohn Jesus Christus nicht nur in die Welt gesandt an Weihnachten, sondern wir feiern an Ostern, dass er für unsere Sünden gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und wir feiern weitere 7 Wochen später Pfingsten, weil wir glauben, dass die Kraft des Heiligen Geistes jedem Menschen zur Verfügung steht, der in Beziehung mit Gott leben will. Und durch den Heiligen Geist können wir mit ihm in Beziehung leben. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, komm nächsten Sonntag wieder, komm am Heiligabend Gottesdienst wieder und lern uns nachher auch vielleicht im Bistro kennen und es wird Möglichkeit geben, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, in einem Alpha-Kurs, mehr über Jesus zu erfahren. Gott segne euch und gute Weihnachtsvorweihnachtszeit. Amen.